Ja, guten Morgen. Wir hatten uns in der vergangenen Vorlesung mit der Rechtsphilosophie von Kant so etwas wie die abstrakte Endgestalt und zugleich so etwas wie eine hochformalisierte Spätausgabe des Vernunftrechts angesehen. In Form, Sie erinnern sich, einer sehr philosophischen Definition von Recht überhaupt. Diese zielt ganz deutlich weniger auf das Recht als Werkzeug von Regierungstechnik, auf die Arcana Imperii oder auf das Recht als vitales Bindegewebe des politischen Körpers, sondern sie war vielmehr bewusst gleichsam rechtslogisch angelegt. Kant wählt dabei nicht die Perspektive des Regenten, seine Probleme des Regierens sozusagen. Okay. Er wählt vielmehr die Perspektive der Regierten und bezieht das Recht auf die Handlungsperspektive des Einzelnen, auf die Subjekte, die dem Recht unterworfen sind, die sich konfrontiert sehen damit. Diese Subjekte sind Vernunftsubjekte oder dürfen legitimerweise dazu aufgefordert werden, Vernunftsubjekte zu sein. Das ist Kants in der Metaphysik der Sitten von 1797 mehr oder weniger unausgesprochene Voraussetzung. Die Vernunft mutet sich zu in Form des Gesetzes. Vor diesem Hintergrund bietet er eine Definition an, die auf die Sache der Freiheit, genauer der äußeren Freiheit, abhebt. Die Freiheit jedes Einzelnen kollidiert nach Kant nicht etwa mit dem Rechtszwang, und das war die verblüffende Figur, die er anbietet, sie kollidiert nicht mit dem Rechtszwang, diese Freiheit, sondern sie findet sich durch das Recht, und man muss wohl ergänzen, letztlich nur als Recht, durch das Recht, tatsächlich verwirklicht. Ich zitiere nochmal diese Definition. Eine jede Handlung ist Recht, die, oder nach deren Maxime, die Freiheit der Willkür eines jeden mit jedermanns Freiheit nach einem allgemeinen Gesetze zusammen bestehen kann. Das war diese prägnante Definition, die natürlich vor allem Philosophen befriedigt, weil sie nicht nur wie ein Schlussstein für Vernunftrechtssysteme fungieren kann, sondern auch mit Kants praktischer Philosophie wunderbar zusammenpasst. Auch in Kants Ethik oder Morallehre ist ja, diese Figur mag Ihnen vertraut sein, die Pflicht nicht das Gegenteil der Freiheit, sondern sie ist so etwas wie der Einstieg in die eigentliche Vernunftfreiheit, in die Autonomie der vernünftigen Selbstbestimmung nämlich, in der das Kriterium der Freiheit gerade nicht ist, ob ich überhaupt von allen Zwängen frei bin, sondern in der das Kriterium in der Frage liegt, woher diese Zwänge denn stammen, denen ich mich unterwerfe. Ob es nämlich fremde, aufgenötigte Notwendigkeiten sind, heteronome Bestimmungen, oder aber ob es mein eigener vernünftiger Wille ist, dem ich folge. Und in dem zweiten Fall ist der Zwang kein Zwang, der mit der Freiheit kollidiert, bei Kant. Wenn ich mich selbst aus freiem Willen für die vernünftige Pflicht entscheide, so bin ich autonom. Freiheit sei Autonomie durch Vernunft und, Zitat, Freiheit und eigene Gesetzgebung des Willens sind beides Autonomie, mithin Wechselbegriffe. Das formuliert Kant in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, einem der Metaphysik der Sitten etwas vorausgeschickten Text, in dem er seine radikale Konzeption eben gerade nicht der Pflichtlosigkeit, sondern der willentlichen Selbstbindung als Grundlage von Freiheit spektakulär einführt. In dieser Grundlegung tut er das zunächst allerdings erst einmal im Hinblick auf die Moral, in der dieses Prinzip der Autonomie tatsächlich vor dem inneren Forum jedes Einzelnen verwirklicht werden müsste. Das ist die kantische Forderung. Diese Verwirklichungsforderung, das Prinzip der Autonomie vor dem inneren Forum jedes Einzelnen zu verwirklichen, ist die kategorische moralische Forderung der Vernunftphilosophie an jeden von uns. Zitat: Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie allgemeines Gesetz werde. Diesen Imperativ kennen Sie, denn es ist der kategorische Imperativ in seiner ersten Form, in der Grundlegung formuliert. Das Recht ist nun nicht so kategorisch, nicht so rigide wie die Moral. Auch diese Figur Kants werden Sie kennen. Während Moralität die innere Einstellung eines Handelns um der Regel willen fordert, also eine Handlung aus Pflicht, aus purer Achtung vor dem Gesetz, lautet das Vernunftgebot bezogen auf das Recht lediglich, man muss pflichtgemäß handeln. Man muss also das Rechtsgesetz sozusagen nicht lieben. Man muss nicht darin seine Willensfreiheit verwirklicht empfinden oder sehen, sondern man muss sich lediglich daran halten. Eben aus dem zitierten Grund, weil das Rechtsgesetz die vernünftige Form der Vereinbarung der Freiheiten verkörpert und ich als Vernunftwesen mindestens diese Form der äußeren vernünftigen Selbstbeherrschung bejahen muss. Wir hatten uns beim letzten Mal auch den Freiheitsbegriff angesehen, den Kant in seiner Rechtsphilosophie hineinkomponiert hat, und zwar genau entsprechend definiert zu dieser Rechtsdefinition. Auch die Freiheit ist nach Kant genau dasjenige, was vielleicht nicht durch das innere Ja zu jedem einzelnen Rechtsgesetz, aber durch das freiwillige innere Ja zur Formrecht, zur Rechtspflicht überhaupt. Und das heißt auch notfalls durch ein Ja zum Rechtszwang, der sich gegen mich selbst richtet, entsteht. Das Recht fordert nicht Moralität von mir, aber es fordert sich den Zwang, dem Recht als Recht zu folgen, der Form nach als vernünftig und in diesem Sinne mit meiner Autonomie, Freiheit, bruchlos verbunden akzeptieren muss. Freiheit ist in diesem Sinne bejahter Vernunftgesetzzwang, könnte man sagen. Und Kant bestimmt sie in diesem Sinne als angeborenes Prinzip, das einzige angeborene Prinzip, wie er ausführt, und er definiert die für das Recht relevante äußere Freiheit dann wie folgt. Auch das zitiere ich nochmal, dieser zu der Rechtsdefinition ganz komplementär angebotene Freiheitsdefinition, Zitat: Freiheit, Unabhängigkeit von eines anderen nötigender Willkür, sofern sie mit jedes anderen Freiheit nach einem allgemeinen Gesetz zusammen bestehen kann, ist dieses einzige ursprüngliche, jedem Menschen Kraft seiner Menschheit zustehende Recht. Das ist auch die Metaphysik der Sitten wieder. Ich habe das jetzt immer ein bisschen vermischt zitiert. Im Prinzip entsprechen sich die beiden Texte sehr weitgehend und die Grundlegung bietet eben stärker diese Überlegung aus der Perspektive der Moralität her. Und in der Metaphysik der Sitten finden sich diese klar auf Recht und Rechtsfreiheit zugeschnittenen Definitionen. Wir haben in der vergangenen Vorlesung diese durchaus kurzschlüssige Gleichsetzung von Freiheit und Rechtsbindung recht genau betrachtet. Freiheit wird ja gleich definiert, einschließlich des nach einem allgemeinen Gesetz zusammenbestehen Könnens von Individualfreiheiten. Man kann daher sagen oder das Gefühl haben, deswegen habe ich eben gesagt, es ist eine sehr philosophische Definition, es handle sich doch irgendwie um einen logischen Trick bei dieser Sache. Und in der Tat hat Kants Freiheitsdefinition unter politisch engagierten Freiheitsfreunden nicht eben Begeisterung ausgelöst. Auch wenn die Parteigänger der Französischen Revolution Kant durchaus schätzten. Sie schätzten ihn aber weniger wegen seines Rechtsbegriffes und dieser engen Verkopplung von Freiheit und Rechtszwang als beispielsweise wegen seiner Schrift zum ewigen Frieden. Die hat also die Revolutionsdiskussion stark beeinflusst. Kant kam im Grunde früh in die Kritik, gerade wegen dieser Gleichsetzung von äußerer Freiheit und Rechtszwang, bejahtem Rechtszwang, und zwar in die Kritik seitens der Philosophen der Romantik, die gegen Kant geradezu polemisierten. Nur eine schöne Formulierung als Beispiel: die kantische Philosophie, beziehungsweise gerade seine Freiheitsdefinition, sei Selbstgötterei und sie sei eine hohle Nuss der Selbstständigkeit und Freiheit im absolut Unbestimmten. Dies schrieb der pantheistisch-religiös inspirierte Kant-Kritiker Friedrich Heinrich Jacobi. Und Zitate diesen Typs lassen sich aus der unmittelbaren Zeit der Metaphysik der Sitten und danach aneinanderreihen. Also das leere, hohle, bloß logisch-formalistische und im Grunde auch, wenn man so will, etwas zynische dieser Freiheitsdefinition war von vornherein in der Diskussion und wurde als provokativ empfunden von den Parteigängern der Revolution. Man kann jedoch Kants definitorische Verklammerung von Rechtszwang und Freiheit auch für genial halten, eben weil in ihr die Freiheitsfrage nicht gleichsam durch die Vernünftigkeit bestimmter Rechtsinhalte, bestimmter konkreter Freiheiten beantwortet wird, sondern eben durch eine quasi immer schon vorhandene Vernunft, die der Freiheiten relationierenden Rechtsform innewohnt. So haben wir uns als Vernunftwesen gleichsam immer schon für die Form Recht entschieden. Und zwar für das Prinzip, sich und sei es zähneknirschend ans Recht zu halten. Eben weil es schlicht ein Vernunftgebot ist, mit dem Rechtsgesetz, weil es gesetzt ist, einig zu sein. Wir sind auch dann noch autonom, wenn das Rechtsgesetz uns selbst zu etwas Unangenehmem zwingt. Weil, sofern es sich um ein Rechtsgesetz handelt, wir wissen müssen, es ist eben jenes rationale Optimum der ins Verhältnis gebrachten Freiheiten, mit dem wir hier konfrontiert sind. Und als dieses rationale Optimum müssen wir es quasi als selbstgesetzte Norm akzeptieren, das Rechtsgesetz, das uns begegnet. Und zwar akzeptieren ohne inhaltliche Prüfung. Die reine Form ist das, worauf es ankommt. An diese formale Vernunftqualität des gesetzten Rechts schloss sich der letzte Gedanke der vergangenen Vorlesung an. Auch wenn Kant ganz und gar von der Vernunft her argumentiert, ist es letztlich doch nichts anderes als die positive Qualität, als Recht gesetzt zu sein, die die Rechtsnorm mit einem Schlag zu dem macht, was man als vernünftig betrachten und als Konsequenz der eigenen Freiheit respektieren muss. Das positiv Gegebene ist nach Kant zwar nicht deswegen schon Recht, weil es positiv gegebenes Recht ist, sondern weil es vernünftig ist. Aber es ist allein deswegen von den Betroffenen als vernünftig zu betrachten, weil es positiv gegebenes Recht ist. Hier deutet sich diese Schleife des bloßen Positivismus an. Vielleicht kann man daher sagen, dass bei Kant die konsequent zu Ende getriebene Begründung eines reinen Vernunftrechts gleichsam umkippt in eine rechtspositivistische Aufwertung des schlichten Gegebenseins des Gesetzes. Mit dieser Beobachtung, dass diese ganz formale Recht und Freiheit verknüpfende Definition Kants im Grunde so etwas wie einen unterschwelligen Rechtspositivismus enthält oder ihm jedenfalls ein Modellierungsangebot macht, hatten wir die vergangene Vorlesung beendet. Lassen wir diese Beobachtung für den Moment einfach im Raum stehen. Wir werden da später noch drauf zurückkommen. Heute möchte ich jenen dramatischen Bruch ins Auge zu fassen, der jetzt schon ein paar Mal erwähnt worden ist, der zur Zeit der Publikation von Kants Metaphysik der Sitten bereits Europa und die Weltöffentlichkeit tief erschüttert hat und den ich bisher mit diesen einigen Erwähnungen nur im Grunde ja noch übergangen habe. Ich meine die Französische Revolution, die 1789 mit dem Sturm auf die Bastille begann und die auch nicht ganz sozusagen auf voraussetzungslose Öffentlichkeit traf, denn die amerikanische Verfassungsrevolution ging dieser Revolution noch voraus. Die amerikanische Verfassungsrevolution war eine, die nicht mit dem spektakulären Sturz eines Königs, sondern mit der aber auch spektakulären Lossagung vom englischen Mutterland begann. Und auch sie formt diese Figur der Revolution bereits weitgehend aus. Eine Verfassung ist nicht ein Vertrag zwischen einer vorhandenen Regierung und Regierten, sondern eine Verfassung ist dasjenige, durch was eine Regierung erst konstituiert wird. Dieser Gedanke, der die Verfassung sehr eng mit der Figur des Gesellschaftsvertrages zusammenbindet, dieser Gedanke liegt auch der ersten rechtlich kodifizierten Rechteerklärung, nämlich der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776, dem Virginia Bill of Rights und dem späteren Verfassungskonvent zugrunde. Anzunehmen, dass irgendeine Regierung Partner eines Vertrages mit dem gesamten Volk sein könne, bedeutet anzunehmen, sie, also diese Regierung, sei bereits da, bevor sie ein Recht haben kann zu existieren. Diesen Satz schreibt der US-amerikanische Verfassungstheoretiker Thomas Paine. Und wie man deutlich hört, er ist ein Kritiker jener Annahme, man könne Verfassung sich vorstellen als Vertrag mit einem bereits vorhandenen, mit einer bereits vorhandenen Regierung. Paine betont noch einmal, was die wie immer unterschiedlich ausbuchstabierte Idee eines Gesellschaftsvertrages, Staatsvertrages, also Vertrags, den das Gemeinwesen stiftet, als Eintritt in den rechtlichen Zustand unmissverständlich postuliert hat und was wir in den verschiedenen vertragstheoretischen Figuren auch schon gesehen haben. Der Staat ist das willentlich und also willkürlich gesetzte Resultat einer bürgerlichen Aktivität. Er hat keine eigenen Rechte von sich aus, dieser Staat, und er ist nicht beteiligt an der Schöpfung seiner selbst. Der Gesellschaftsvertrag muss also nicht nur zwischen den Bürgern geschlossen werden, sondern aus der Verfassung spricht vielmehr so etwas wie eine alleinige Entscheidung der Bürger, die in einen solchen gesellschaftlichen Zustand oder staatlichen Zustand, rechtlichen Zustand hineinführt. Wenn das Volk der Souverän ist, dann ist das Recht und auch die Verfassung nicht einfach nur die Festlegung einer guten Ordnung, eine Vereinbarung etc., die Kurzfassung dessen, was objektiv für die Regierung erforderlich ist, sondern die Verfassung soll Ausdruck sein. Ausdruck des Willens des Volkes. Einseitiger Ausdruck, könnte man auch sagen, um das nochmal ganz deutlich abzugrenzen von dieser mitschwingenden Möglichkeit, so etwas wie ein Vertrag zwischen Regenten und Regierten oder dergleichen als Urbild von Verfassung zu betrachten. Also einseitiger Ausdruck. Das Volk spricht durch seine Gesetze. Wir kennen dieses Motiv bereits aus dem Contrat Social von Rousseau. In der Zeit der Verfassungsrevolutionen, also 1776, 1789 und danach, erscheint dieses Motiv nun auf pathetische Weise außerhalb der philosophischen Dokumente im Recht selbst. Das Volk spricht. Es ist der Gestus der Deklaration. Insbesondere der Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, also der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte vom 26. August 1789. Und es ist der Gestus überhaupt dann jener neuen Form der Deklaration, die dann weitere Nachahmer findet. Die Verfassungstexte und alle auf diesem Verfassungstext dann basierende Gesetze gleichsam in die Äußerung einer neuen, einer nie gehörten, authentischen und künftig nie mehr auszulöschenden Stimme verwandelt. Aus dem Recht spricht eben in dieser Form der Deklaration, der Erklärung, auf diese Weise so etwas wie die neue Stimme eines Wir oder die Stimme eines neuen Wir, eines jedenfalls bisher nicht in dieser Form hörbaren, dokumentierten Wir. Sie merken, ich betone das so, weil wir hier natürlich wieder an einer heißen Zone sind, die die Frage des Was ist der Rechtsform betrifft. Also dieses Format der Deklaration verschiebt in gewisser Weise die Anmutung des So-Seins des Rechts. Es spricht hier die Stimme eines Wir. Die Vertreter des französischen Volkes, die als Nationalversammlung konstituiert sind, heißt es in der französischen Menschenrechtserklärung, jetzt zitiere ich die, haben in der Erwägung, dass die Unkenntnis, das Vergessen oder die Missachtung der Menschenrechte die alleinigen Ursachen für die öffentlichen Missstände und die Verderbtheit der Regierungen sind, beschlossen, in einer feierlichen Erklärung die natürlichen, unveräußerlichen und geheiligten Rechte des Menschen niederzulegen, damit diese Erklärung allen Mitgliedern der Gesellschaft stets gegenwärtig ist und sie unablässig an ihre Rechte und Pflichten erinnert werden. Damit die Handlungen der gesetzgebenden wie der vollziehenden Gewalt jederzeit mit dem Zweck einer jeden politischen Einrichtung verglichen werden können und dadurch mehr geachtet werden. Damit die Beschwerden der Bürger von nun an auf einfache und unbestreitbare Grundsätze gegründet jederzeit der Bewahrung der Verfassung und dem Wohle aller dienen. Ende des Zitats. Bemerken Sie das Pathos, sozusagen die Geste dieses Textes. Es ist, als hätten die Subjekte des Gesellschaftsvertrages beschlossen, angesichts der Verderbtheit der Regierungen, wie es da im Text hieß, nun endlich ein immer bestehendes Schweigen zu brechen, um den Willen erstmals schriftlich und damit unvergesslich niederzulegen. Das Ziel dieses Schrittes, also dieser ganze Text ist von sozusagen zeitlichen Begriffen durchzogen, unvergesslich, immer wieder erinnern und so weiter. Das Ziel dieses Schrittes ins Recht hinein ist gleichsam die Etablierung einer neuen Ebene. Einer neuen Ebene oberhalb alles bisherigen Gesetzesrechts und auch oberhalb aller bisherigen politischen Souveränität, als der Souveränität von Regenten, wie es da hieß. Oder aber der Souveränität eines nur Schweigenden, eines in den Organen der Politik lediglich repräsentierten und sich gewissermaßen nicht wirklich an sich selbst erinnernden Volks. Die Handlungen der gesetzgebenden wie der vollziehenden Gewalt, wie es im Text heißt, also eigentlich die Aktivitäten aller Gewalten des Staates, sollen, so die Deklaration, ab jetzt immerfort verglichen werden können mit dem Zweck einer jeden politischen Einrichtung. Jede politische Einrichtung hätte sich also an ihren Zwecken, diesen Zwecken sozusagen verwaltet und artikuliert von diesem neuen Souverän, dem Volk, dem Sprecher dieser Deklaration zu messen und wird von diesem mit Blick auf den Zweck aller Politik auch in Zukunft gemessen werden. Genau genommen spricht das Volk in dieser Deklaration sozusagen mit einer doppelten Adresse. Einerseits mit Richtung auf diese künftige Politik, die Regenten, wie auch immer, also wie eine Art Drohung oder Ankündigung gegenüber den Institutionen. In Zukunft wird die Aktivität aller Staatsgewalten an diesen Zwecken zu messen sein. Das Volk adressiert aber ein Stück weit auch sich selbst. Allen Mitgliedern der Gesellschaft sollen die Menschenrechte unablässig vor Augen stehen. Damit ermahnt der Souverän, also dieser neue Souverän, das Volk, sich gleichsam selbst, und zwar angesichts der Gefahr des Vergessens. Es fordert sich auf, könnte man sagen, zur konkreten Erinnerung an sich selbst, an seine eigenen Forderungen, Interessen und an diese Zwecke, die es nicht mehr aus den Augen zu verlieren gilt. Sie merken, in welchem Maße hier, ganz anders als bei Kant, nicht auf ein durch Satzung ein für alle Mal zumindest der Form nach eingerichtetes Vernunftganzes rekurriert wird, sondern die konkreten Zwecke. Die Zwecke, die man im Einzelnen vergessen kann, die man sozusagen als Ganze im Auge behalten muss, auf die dem Wohl und den wohlverstandenen Interessen konkret entsprechende Rechtsausübung Wert gelegt wird. Also sozusagen eine Ausbuchstabierung, gerade nicht die Form, sondern die konkreten, sozusagen gespürten Inhalte werden hier mitbeschworen und sollen genau der Kern dieser Forderung und dieser Vergleichsarbeit sein, die künftig anliegt. Ähnliches liest sich in der französischen Revolutionsverfassung von 1791, die 2 Jahre nach dem Sturm auf die Bastille ausformuliert und beschlossen war. Dann allerdings nur kurz, de facto im Grunde eigentlich gar nicht wirksam gewesen ist, weil stattdessen 1793 in einer Volksabstimmung ein neuer Verfassungstext verabschiedet wurde. Das wäre jetzt ein interessantes Thema, diese beiden Varianten, die im Abstand von 2 Jahren entstanden sind, miteinander zu vergleichen, kann ich jetzt leider nicht durchführen hier aus Zeitgründen. Aber beachten wir einige kleine Punkte. Der frühen Revolutionsverfassung 1791 wird die Menschenrechtserklärung als Präambel vorangestellt. Das ist auch 1793 der Fall und dieses Format kennen wir bis heute. Dieser Typ, dieser neue Typ der deklaratorischen Einsetzung einer Verfassung, die danach folgt, findet sich bis zu unserem Grundgesetz in Form von solchen präambelartigen Vorspannen, ich weiß nicht, ob man das als Plural sagen kann, also solchen Kurztexten, solchen Vortexten, die sozusagen metaphorisch aus dem Mund desjenigen, der Versammlung oder des Gesetzgebers stammen, durchaus als etabliertes Teilstück moderner Verfassung. Das ist also 1791 und 93 auch so, die Deklaration wird vorangestellt. Der dritte Artikel der Verfassung von 1791 postuliert dann die Souveränität der Nation. Und im 6. Artikel heißt es, das Gesetz ist Ausdruck des allgemeinen Willens. Also recht knappe, sagen wir mal, nah bei Rousseau gelegene Formulierungen, nah bei diesem eher antirechtlichen Pathos Rousseaus, also das diesen Ausdruckscharakter betont, Ausdruck des allgemeinen Willens. In der Verfassung von 1793 verschiebt sich das bereits ein Stück weit ins, ich sag mal, etwas förmlichere, getragenere. Hier heißt es jetzt, das Gesetz ist die freie und feierliche Ankündigung des allgemeinen Willens. Wenn man so will, ist hier bereits stärker die öffentliche Rechtsform entscheidend und weniger das subjektiv unmittelbare Moment des Ausdrucks. Im Artikel 23 und 25 dieser 93er Verfassung ist dann von der Souveränität du Peuple die Rede, also von der Volkssouveränität. Und dort steht, die Souveränität steht dem Volke zu, sie ist eine und unteilbar, unverjährlich und unveräußerlich. Ende des Zitats. Auch hier kann man diese formelle Note ein wenig herausführen. Also die Souveränität steht dem Volke zu. Sie ist eine und unteilbar, unverjährbar und unveräußerlich. Man könnte sagen, Rousseaus Unmittelbarkeitsgeste ist hier ein Stück weit schon zum förmlichen Rechtsbegriff geworden. dieses Unmittelbarkeitspathos, das in dieser sozusagen revolutionären Gesetzgebungsgeste drinsteckt, wie auch das Pathos der äußeren gesetzförmigen Dauer, die ab jetzt etabliert werden soll, hat erkennbar zwei Seiten. Es ist eine in sich etwas spannungsvolle Figur. Zum einen richtet sich gerade diese Geste des Wortergreifens im Grunde ja gegen das Recht. Der Gründungsakt, der hier zur Sprache gebracht wird, will ja gerade dasjenige sein, von dem alles Recht erst abhängt, sozusagen die Vorbedingung allen Rechts, ein dem Recht und auch den Rechtssubjekten letztlich vorgelagertes, gleichsam wildes Wir betritt die Bühne der bloßen Formeln und spricht sozusagen das endlich fällige Machtwort. Ein Wort, das nun ja auch nicht konsequenterweise, nicht im Text der Verfassung, sondern davor seinen Platz bekommt. Und damit gleichsam dem gesamten positiven Dokument, das folgt, seinen überrechtlichen, vielleicht sogar seinen naturrechtlichen Rahmen gibt. Diese eine Seite der Deklarationsformeln deutet gewissermaßen auf das Volk als den überrechtlichen Souverän hin. Also auf das Volk als legibus solutus, könnte man sagen, als von den Gesetzen abgelöst. Rein politisch als Entität über dem Recht stehend, das Recht aus sich entlassend. Die andere Seite solcher Erklärungen ist jedoch diejenige einer positiven Aneignung des Rechts. Das deklaratorische Wir, die Stimme des Volkes, erobert sich gleichsam dieses neue Format, stellt ein neues Recht über alle bisherigen Rechte und feiert damit geradezu die juridische Form. So gesehen sagt das Volk im Modus der Deklaration gerade pathetisch Ja zu den Gesetzen und eben auch zum Rechtscharakter, den sein Wille nun annimmt. Der Diskurs rund um Gracchus Babeuf, einen der Radikalen der Revolution und einen wortgewaltigen Agitator, ist ein gutes Beispiel für dieses Schwanken zwischen einerseits einem durch und durch politisch gemeinten Nein zur Rechtsform überhaupt und andererseits jener pathetischen neuen Erwartung an das Recht. Vielleicht auch jener neuen pathetisch gemeinten Form von Recht, die sich mit der Revolution oder im Zuge der Revolution etabliert und deren Anspruch es ist, dass die Belange des Volkes neu, anders und auf neue Weise authentisch aussprechen und verfassen zu können. Betrachten wir diesen Diskurs rund um Babeuf einfach in seinem Schwanken mal so als Beispiel für diese beiden Aspekte, die mit dem Revolutionsrecht in die Rechtstheorie oder man könnte vielleicht sagen in die Reformierung des Verfassungsrechts als Form Eingang finden. Mit seinem Manifest dergleichen, einem aufstachelnden Text von 1796, der aus dem Umkreis der Babeuf-Anhänger stammt, also radikale, im Rückblick sagt man anarchistische Lager im Spektrum der Revolutionsbeteiligten. 1796, also stammend aus derjenigen kritischen Phase nach dem Ausbruch der Revolution, in der Fragen des Kurswechsels und vor allem die Frage der Beibehaltung der ursprünglichen Motive der revolutionären Aktivitäten zur Diskussion stehen und um diese Frage gerungen wird. Mit diesem Manifest dergleichen wendet sich beispielsweise Sylvain Maréchal, ein Freund Babeufs, mit folgenden Worten an das Volk. Zitat: Französisches Volk, 15 Jahrhunderte lang hast du als Sklave und damit unglücklich gelebt. Ein Du, das hier spricht und gleichzeitig natürlich also ein Ich oder Wir, das sich hier artikuliert und das Volk adressiert. Aus diesem Du wird dann im Fortgang des Manifests ein Wir. Ich zitiere: Immer und überall hielt man die Menschen mit schönen Worten hin, Nie und nirgends wurden die Versprechen gehalten. Seit undenklichen Zeiten wiederholt man uns heuchlerisch, die Menschen sind gleich. Und seit undenklichen Zeiten lastet die erniedrigendste und größte Ungleichheit schamlos auf dem Menschengeschlecht. Seit es zivilisierte Gesellschaften gibt, wird das schönste Erbteil des Menschen zwar widerspruchslos anerkannt, doch konnte es nicht ein einziges Mal Wirklichkeit werden. Die Gleichheit war nichts als eine schöne, ergebnislose Fiktion des Gesetzes. Und heute, wo sie lauter gefordert wird, antwortet man uns: Begnügt euch mit der bedingten Gleichheit. Ihr seid alle gleich vor dem Gesetz. Kanaille, was willst du noch mehr? Ende des Zitats. Was wir mehr wollen als Rechtsgleichheit, das Manifest schleudert den Gesetzgebern, herrschenden Grundbesitzern, wie es in seinem Text heißt, seine Antwort und zugleich die Antwort des Volkes entgegen. Also die Frage, Kanaille, was willst du noch mehr als die Gleichheit vor dem Gesetz? Die Antwort, die Marischal gibt, wir wollen die wirkliche Gleichheit oder den Tod. Das ist es, was wir verlangen. Zitat Ende. Die wirkliche Gleichheit, nicht die bloße Gleichheit vor dem Gesetz. Eine solche Opposition richtet sich nicht gegen falsche Gesetze, um bessere Gesetze zu fordern. Sie richtet sich gegen die Form Gesetz. Hier das Recht, in dem man quasi Beliebiges versprechen kann, folgenlos. Dort die wirklichen Verhältnisse und die wirkliche Gleichheit, die von der Revolution gefordert wird. Verleumder, jetzt habt ihr zu schweigen und in stummer Betroffenheit unsere Forderungen anzuhören, die die Natur uns diktiert. So das Manifest der Anhänger Babeufs weiter. Auch da hört man genau den Gegensatz, jetzt habt ihr zu schweigen, damit ist gemeint, die Rhetorik der Gesetze, die auf bloßer formale Gleichheit setzen, hat zu schweigen und diese Gesetzgeber alten Typs haben in stummer Betroffenheit nun die Forderung des Volkes anzuhören. Forderungen, die eben nicht irgendeine Rechtsformel, sondern die Natur uns diktiert. Die Erde gehört niemandem mehr, ihre Früchte gehören allen. Es darf keine anderen Unterschiede zwischen den Menschen mehr geben als diejenige des Alters und des Geschlechts. Dieses wäre dann, wie Marischal schreibt, die natürlichste Ordnung, die sich denken lässt. Auch hier merken Sie, wie genau die Opposition zur Rechtsgleichheit aufgemacht wird. Also wenn überhaupt, dann gibt es natürliche Gleichheiten oder natürliche Restunterschiede, nur diejenigen des Alters und des Geschlechts. Also das Stichwort der natürlichen Ordnung quasi maximal stark ins Feld geführt gegen diese verlogene, bloß formale Rechtsgleichheit, Rechtslogik, Rechtsordnung. Bei Babeuf selbst nun, das war jetzt dieses Manifest von Marischal 96, bei Babeuf selbst sind es demgegenüber dann doch wieder stärker naturrechtliche im Sinne von vom Recht herkommende und auch durchaus ein Recht behauptende Argumente. Und dieses radikale Pathos der restlos gegen das Recht gewendeten Proklamation verblasst sozusagen etwas. Betrachten wir uns zum Vergleich Babeufs berühmte Verteidigungsrede von 1797, ein Jahr später, also im Grunde die unmittelbar selbe heiße Phase. Er war angeklagt wegen Verschwörung, verteidigt sich mit einem ausführlichen, auch wieder manifestartigen Text und am Ende, wie man weiß, folgt auf diesen Prozess dann doch eben das Todesurteil. Er wird hingerichtet wegen Verschwörung. Ich habe gewagt, resümiert Babeuf, als es vor Gericht um sein Leben geht, er resümiert sein Leben und seine Theorie in einem Zuge sozusagen, ich habe gewagt, folgende Lehren aufzustellen und zu verkünden. Es ist das natürliche Recht des Menschen und der Menschen und ihre Bestimmung, frei und glücklich zu sein. Die Gesellschaft besteht, um jedem ihrer Mitglieder das natürliche Recht auf diese Bestimmung zu sichern. Wird diese Verpflichtung nicht allen gegenüber erfüllt, ist der Gesellschaftsvertrag gebrochen. Um eine Verletzung des Gesellschaftsvertrages zu verhindern, bedarf es einer Garantie. Diese Garantie kann nur in dem Recht eines jeden Bürgers bestehen, über Verstöße zu wachen, sie allen Mitbürgern anzuzeigen, als Erster der Unterdrückung zu widerstehen und die anderen zum Widerstand aufzurufen. Daraus folgt, ich kürze diesen Text jetzt etwas, daraus folgt, gegen festgestellte Übergriffe, Unterdrückung, Tyrannei aufzustehen. Mittel in Vorschlag zu bringen, um die Willkürakte und Usurpationen der Regierenden zu unterbinden und die verlorenen Rechte zurückzuerobern. Zitat Ende. Sie merken, hier wird rekurriert auf diese rousseauische Figur des Gesellschaftsvertrages. Und interessant ist an diesem sozusagen rousseauistischen Fanfarenschoß, der sich natürlich auch gegen die Regenten wendet, dass Babeuf hier durchaus das Modell der Garantie der Einhaltung des Gesellschaftsvertrages verwendet, auch um seinen Widerstand zu deklarieren. Also er fordert quasi die Einhaltung von Rechten und stellt sich in diesem Sinne durchaus auf einen ja, innerrechtlichen oder mit dem Recht solidarischen Standpunkt. Mehrhin interessant ist, wie Babeuf sich dann genauer positioniert bezogen auf den Vorwurf, der ihm vom Gericht gemacht wird. Es ging nämlich darum, dass Babeuf gegen die in der Nationalversammlung formal korrekt beschlossene neue Revolutionsverfassung von 1793 gestellt hatte. Er hatte opponiert gegen die Verfassung von 93, weil er sie als eine Entstellung der Revolutionsverfassung von 91 betrachtete. Diese Sichtweise, dass die neu beschlossene Verfassung, die formal korrekt neu beschlossene Verfassung, sei er eine Entstellung der eigentlichen Revolution, hatte Babeuf so begründet, dass er gesagt hatte, dieses neue Recht sei Unrecht, weil es sich gegen den Sinn der Revolution wende und damit erneut gegen die gerade eben erst eroberten oder zur Geltung gebrachten Interessen des Volkes richte. Babeuf wiederholt eben diese Kritik dann auch in seiner Verteidigungsrede. Er wendet sich damit gegen ein positiv gesetztes Recht und er verwendet dazu ein naturrechtliches Argument, könnte man sagen. Er sagt ja, dieses neu gesetzte Recht von 93 ist ungültig, weil es dem Wohl des Volkes widerspricht. Eben deswegen sei auch sein eigener Protest kein Rechtsverstoß. Er verteidige ja nur das Recht, das jetzt in Gefahr sei. Es könne also, was er getan habe, keine Verschwörung sein. Er habe ja nur das Volk darauf aufmerksam gemacht, dass es hier scheinbar frei eine im Grunde verwerfliche Verfassung beschlossen hat. Soweit, dass man das Recht gegen die Freiheit des Volkes ausspielen kann, könne selbst die Rechtsversetzungsfreiheit des Volkes selbst nicht gehen. Das ist der Kern des Babeufschen Arguments. Also, dieser scheinbare Freiheit zum Beschluss einer der ursprünglichen Revolutionsverfassung, dann doch auch wieder aus seiner Sicht widersprechenden zweiten Verfassung, diese Rechtsetzungsfreiheit kann das Volk doch gar nicht haben. Ich zitiere: Niemand kann sich selbst bekämpfen. Ein Volk kann weder sich selbst in Ketten legen, noch durch Gesetze die kommenden Generationen fesseln. Es wäre eine wirkliche Verschwörung, wenn man die legitime Obrigkeit stürzen wollte. Was aber ist die legitime Obrigkeit? Ich verstehe darunter jene, die nach den wahren Prinzipien der Souveränität des Volkes besteht, die nach eben diesen Prinzipien regiert, die nur für das Wohl und für die Ehre des Volkes und die Erhaltung der Freiheit tätig ist. Zitat Ende. Und eben das sei bei dieser zweiten Verfassung, bei dem zweiten Entscheid, dann eben nicht mehr der Fall gewesen, dass hier sozusagen inhaltlich gesehen es nur noch um das Wohl und die Ehre des Volkes gegangen sei. Sie merken, wenn Sie jetzt mal zurückblenden, mit dieser Argumentationsweise Babeufs könnte der Kontrast zu Kant, jedenfalls in der Frage des Verhältnisses zum Rechtsgesetz, größer nicht sein. Zwar haben wir in gewisser Weise mit diesem Bild des Volkes, das sich selbst nicht in Ketten legen kann, exakt die kantische Zirkelfigur der Autonomie vor uns. Das Volk als Subjekt der Gesetzgebung unterliegt seinem selbstgegebenen Gesetz. Aber wo Kant hier vom Subjekt fordert, die Form Recht unbedingt anzuerkennen, weil sie als Form Vernunft und Freiheit garantiert, da steckt nach Babeuf die Vernunft im Inhalt. Und gemessen am Inhalt kann die Form sich irren, sozusagen. Ein unvernünftiges, inhaltlich nicht freiheitliches Recht muss daher vom Volk abgelehnt werden und kann nicht vom Volk legitim anerkannt werden, selbst dann, wenn es formal korrekt zustande kommt. Es ist nun die Frage, wie wir diese radikale Art der objektiven Behauptung von Freiheitsrechten, und zwar als bestimmten inhaltlichen, interessenentsprechenden Rechten, deuten wollen. Rechten, die dem Volk so unbedingt zustehen sollen, dass das Volk sich diese noch nicht einmal selbst, also noch nicht einmal durch seine eigenen Gesetze, wieder nehmen kann. Handelt es sich bei dieser Argumentationsfigur nicht doch, ich hatte das ja auch schon ein bisschen suggeriert, nicht doch um so etwas wie Naturrecht? Also um das Postulat eines naturgegebenen Sachverhalts, Namensfreiheit zum Beispiel oder bestimmter Bedürfnisse, an denen das Recht dann gleichsam gar nicht mehr heranreichen kann. Man könnte das so sehen, und in der Tat ist das innerhalb der juristischen rechtstheoretischen Literatur auch fast so etwas wie ein Klischee oder ein Topos, dass man sagt, naja klar, diese Revolutionsformeln und diese pathetischen Auftritte bis hin zur Deklaration der Menschenrechte und so weiter, das sind im Prinzip naturrechtliche Bausteine oder Formulierungen und Denkfiguren. Ich denke dennoch, wenn wir genau hinschauen, ist die Sache zwiespaltig, und im Grunde kann man sagen, eigentlich handelt es sich nicht um Naturrecht, jedenfalls nicht um Naturrecht in irgendeiner Form, wie wir das bisher in älterer Zeit sozusagen vor dem Betreten des politischen Staates, also bevor der politische Staat sozusagen den Raum des Geschichtlichen betrat, das war ja so etwas das Bild, das ich gezeichnet hatte, also mit dieser davorliegenden Dimension namens Vernunftrecht hat auch dieses Argument, das stark die Natur im Munde führt, nichts zu tun. Denn jedenfalls bei diesen der Revolution ganz nahestehenden Texten von Marechal und Babeuf steht das Ziel der Rechtsschöpfung oder auch die Begründungsfigur der Rechtsschöpfung, nämlich die Idee der vorher nie dagewesenen positiven Neuerung, ganz klar im Raum. Und wenn hier von Natur die Rede ist, dann ist es eben nicht Natur in irgendeinem ganz allgemeinen Sinne, sondern gerade diese pathetische Neuerung der Verknüpfung von diesem Naturpostulaten, man könnte auch sagen moralischen Postulaten, und der Figur einer radikal neu gestalteten politischen Rechtsetzung. Die Zeit ist reif, französisches Volk, heißt es beispielsweise in Marechals Manifest. Und dann, der strahlendste Ruhm war also dir vorbehalten, denn du sollst der Welt als erstes dieses faszinierende Schauspiel bieten. Die frisch deklarierten Rechte des Volkes sind also nicht vor allem deshalb unverlierbar, weil die französischen Bürger sie im Grunde immer schon hatten, obwohl sie als Menschen tatsächlich in dem Sinne sie zwar nicht aussprechen konnten, aber doch, sagen wir mal, sie hätten haben oder nicht, also sie konnten sie zwar nicht aussprechen, aber in dem Sinn, dass sie im Grunde immer schon hätten haben sollen. Unverlierbar sind die frisch deklarierten Rechte des Volkes vielmehr deshalb, weil sie jenseits eines solchen möglicherweise immer schon vorhandenen naturrechtlichen Anspruchs nun erstmals tatsächlich positiv ausgesprochen, deklariert und in Kraft gesetzt sind. Das ist für meine Begriffe sozusagen der eigentliche Gravitationspunkt dieser Argumente. Natürliche Rechte mögen durch die Geschichte hindurch mit Füßen getreten worden sein. Praktisch unhintergehbar sind sie aber jetzt und erstmalig jetzt geworden, nämlich nachdem das französische Volk seine Stimme erhoben und seinen immer schon richtigen Ansprüchen nun endlich diese Form der Willenserklärung, der Deklaration, der Verfassung und damit die Form des Rechtsgesetzes gegeben hat. Babeuf denkt durchaus in Kategorien des Ausdrucks der historisch-politischen Unwiderruflichkeit. So würde ich seine Intervention vorschlagen zu lesen. Er entmündigt also nicht das Volk, indem er gleichsam ein ewiges Naturrecht höher stellt als den Willen des Volkes, sondern er setzt das Motiv des einmal und ein für allemal unwiderruflich und verbindlich gemachten Willens in den Mittelpunkt. Also den Setzungsakt. Allerdings bei Babeuf, das war jetzt interessant, eben als einmaligen. Das kann man nicht wiederholen. Und das, was beim zweiten Mal kommt, kann sogar ein Abfall, eine Verfälschung dieses einmaligen Ereignisses sein. Das Motiv der Setzung überwiegt also auch hier, trotz aller naturrechtlich klingenden Begleitmusik, könnte man sagen. Und wir haben, wenn wir so wollen, auch in diesen naturrechtlich anmutenden Bildern wiederum eine Spielart des Motivs der rechtsförmigen und setzungsbezogen gedachten Vernunft vor uns. Die Vernunft widerspricht sich nicht selbst. Niemand kann sich selbst bekämpfen, ein Volk kann nicht sich selbst in Ketten legen, so hieß es im Zitat. Rechtsform und Selbstwiderspruch oder auch Rechtsform und so etwas wie eine Selbstvernichtung der Freiheit gehen auch bei Babeuf schlechterdings nicht zusammen. Betrachten wir es so herum, dann sind Kant und die Revolutionäre zumindest an diesem Punkt durchaus einig. In der Vernunft des Gesetzes konvergiert die Freiheit. Oder konvergieren die Freiheiten zu einer großen Freiheit. Bei Kant dem Prinzip nach, weil das Gesetz als Vernunftform mir die Freiheit eröffnet. Bei den Revolutionären nicht dem Prinzip nach, sondern aufgrund des historisch positiven Faktums der Deklaration. Weil das französische Volk für alle unwiderruflich diesen gemeinsamen Freiheitswillen wirklich artikuliert hat. Ich hatte das ja vorgelesen, es kommt verschiedentlich der Ausdruck wirklich in diesen Deklarationen vor, wirklich immer im Gegensatz zu prinzipiell vorhanden, bloß sozusagen rechtlich postuliert oder dergleichen. Also da liegt dann wieder der Unterschied. Bei Kant dem Prinzip nach, aus der Revolutionsperspektive wirklich artikuliert, gesetzt, durch das Ereignis historisch real gemacht. Man könnte die zuletzt genannte Perspektive noch zugespitzter formulieren, wobei wir sicher dann Babeuf, Maréchal oder auch Rousseau überfordern und eher ein allgemeines Prinzip festhalten, das sich in diesen turbulenten Auseinandersetzungen rund um die Französische Revolution und um den Rechtsstatus des Revolutionsrechts, das ist ja im Grunde das Thema, das hier diskutiert wird, herauskristallisiert hat. Die Figur lautet ungefähr: Revolution ist Rechtsbruch. Und sie ist insofern politische und antirechtliche Tat. Sie ist dann aber, wiewohl als Naturrechtsaktualisierung legitim inszeniert, sie ist dann aber vor allem bewusst Neusetzung von Recht, die Revolution. Sie bricht Recht, wird aber letztlich ebenfalls als Form des Rechts gesehen und sozusagen theoretisch ausbuchstabiert. Und zwar, das ist das Pathos des Ausdrucks des Volkswillens, als eine neue Form von Recht, eine Rechtsform, die diesen sozusagen diese Authentizität der Stimme ein Stück weit in sich aufzunehmen vermag. Freilich ist diese neue Form bei den zitierten Revolutionären weder eine bloß naturrechtliche, interessensbezogene, noch eine bloß politisch-voluntaristische, also lediglich auf den Setzungsakt bezogene, sondern es ist eben durch ihren an die Deklaration und durch den an den Setzungsakt geknüpften Freiheitsbezug auch eine vernunftrechtliche Form. Ein Stück weit könnte man also sagen, auch das Revolutionsrecht mit diesen Maßgaben und mit diesem eigentümlichen Charakter ist eine Form von Vernunftrecht. Freilich ist gerade der Bezug auf den positiven Setzungsakt der Deklaration von 1789 und dann auch den folgenden Setzungen ein Schritt in Richtung politisch-faktische Vernunft und eine deutliche Gegenposition zu der prinzipiell gedachten oder, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, sehr philosophisch-logischen Vernunft Natur Kants. Das Lernen aus Revolutionen geht in Richtung Positivierung des Rechts und in Richtung politische Demokratie. So hat man denn auch später die mittelfristige Wirkung der Französischen Revolution auf das Rechtsverständnis charakterisiert. Also der Witz an dieser Überlegung ist, das Lernen aus Revolutionen geht nicht letztlich sozusagen in Richtung einer Naturrechtsfigur, die irgendetwas mit vormodernen Zeiten zu tun hätte, sondern eigentlich ist das rechtstheoretische Lernen aus Revolutionen im Grunde auch eine Form sozusagen der Etablierung von weiteren Figuren und Diskursen, die auf Positivierung des Rechts hinauslaufen und den Setzungscharakter und den politischen Charakter von Verfassungen herausstellen. Kommen wir damit zu einem derjenigen, die aus deutscher Perspektive die Revolution intensiv mitverfolgt haben, rechtsphilosophisch sie aber ganz anders verarbeitet haben, als Kant das getan hat. Sympathisanten der Revolution waren, trotz des Erschreckens vor der Gewalt, die die Revolution ja in ihrer unmittelbaren, auch schon in ihrer frühen Phase freisetzte, im Patchwork der deutschen Kleinstaaten und namentlich am Rhein und in Süddeutschland sehr viele. Es waren die frühromantischen Denker, die mit dem Jakobinismus sympathisierten, es waren aber auch die idealistischen Philosophen Fichte und Schelling. Es war vor allem aber Georg Wilhelm Friedrich Hegel, auf den ich nun eingehen will. Und das würde ich vorschlagen, halten wir etwas im Unentschiedenen, wenn wir ihn jetzt schon fragen wollten, wie wir ihn positionieren wollen. Gehen wir auf ihn ein und betrachten ihn entweder als den letzten unter den Vernunftrechtsdenkern oder vielleicht doch als den ersten Denker eines nach Kant nun weniger vernünftigen, als vielmehr nur noch positiven Rechts. Hegels Grundlinien der Philosophie des Rechts, seine in kurzen Paragraphen auch nur skizzierte und gar nicht in durchgehender Prosa ausgearbeitete Rechtsphilosophie, ist relativ spät erschienen, erst 1821. Also zu einer Zeit, in der die Französische Revolution längst vergangen ist und die Welt bereits völlig anders aussieht. Napoleon hatte sich in der Zwischenzeit zum Kaiser der Franzosen gekrönt, er hatte Europa erobert und umgebaut, war von den vereinigten Kräften der unterlegenen Monarchien militärisch letztlich besiegt worden und nach dem Wiener Kongress hatte sich die sogenannte Restauration über Europa gelegt. Die Reetablierung also der alten Reiche mit allenfalls wohldosierten Modernisierungen vor Ort, wobei vor allem im Bereich der Verwaltung und des Privatrechts sich das napoleonische, auf Freiheit und Rechtsgleichheit basierende Recht derartig gut bewährt hatte, dass man auch nach dem Abzug der Franzosen in den deutschen Ländern nicht alles wieder ungeschehen machen konnte. Hegel selbst hat diese ereignisreiche Zeit intensiv mitverfolgt und auch explizit kommentiert. Hegel selbst kam aus Württemberg und schrieb schon früh zu Fragen des Verfassungsrechts. Etwa schrieb er 1798, dass die Magistrate von den Bürgern gewählt werden müssen. Eine Schrift zur inneren Verfassung Württembergs. Oder 1800 und in den beiden Folgejahren die in mehreren Versionen existierende sogenannte Verfassungsschrift über die Verfassung Deutschlands. Hegel gab außerdem über Jahre hinweg Vorlesungen über Naturrecht und Staatswissenschaft und veröffentlichte mit den Grundlinien einer Philosophie des Rechts von 1821, also im Grunde dann bereits eine ganz ausgereifte Form dieser Vorlesung. Er hat sie also jahrelang gehalten und auch verändert und modifiziert, sodass Hegels Rechtsphilosophie ein Spätwerk ist, in das sozusagen 25 Jahre Nachdenken über Revolution und Revolutionsfolgen bilanzierend Eingang gefunden haben. Er selbst lehrte zu dieser Zeit bereits in Berlin, also in Preußen, und hatte dort das aufgeklärt reaktionäre Siegermodell in Sachen Staat geradezu penetrant unmittelbar vor Augen, kann man sagen. Hegels Rechtsphilosophie ist insofern vielleicht doppelt modern und auch ein klares Dokument des 19. Jahrhunderts, nicht des ausgehenden 18. Hegel schrieb sie im Rückblick auf die Revolution und in Ansehung ihrer Folgen wie auch ihrer Errungenschaften. Er schrieb sie aber auch angesichts der politischen Reaktionen, die die Revolution bereits provoziert hatte. Also Gegenreaktionen, um genauer zu sein. Hegel beginnt seine Rechtsphilosophie mit einer berühmten Vorrede, in der er zunächst einmal, und da haben wir schon einen Unterschied sowohl zu Kant als auch zum Zukunftspathos der Revolutionäre, also à la Babeuf oder dem Zukunftspathos der Deklaration, er beginnt sie zunächst einmal, diese Vorrede, mit so etwas wie einem unerbittlichen Plädoyer für den historischen Realitätsbezug aller Überlegungen zum Recht oder auch der Überlegungen zu sittlichen Fragen. Diesen Realitätsbezug fordert Hegel ein, weil wir in solchen Fragen so erbarmungslos an den Horizont und an die Grenzen unserer eigenen historischen Gegenwart gebunden sind. Wir können zwar versuchen, den Wandel der Vergangenheit bis heute zu verstehen. Wir kommen aber in Richtung Zukunft nicht hinaus über das Maß an Vernunft, das sich in unserer eigenen Gegenwart zumindest schon abzeichnen kann und auch erkennen kann in unserer eigenen Gegenwart. Und dies ist so, weil das Recht und alle anderen normativen Regeln, anders als die Naturgesetze, radikal historisch sind. Mit anderen Worten, wir können nicht über unsere Gegenwart hinausspringen auf der Suche nach der rationalen Fassung für das Recht von morgen. Wir kommen sozusagen in dieses Morgen gar nicht hinein. Wir sind in gewisser Weise auf Gedeih und Verderb an den Horizont unserer eigenen historischen und politischen Gegenwart gebunden und auch an die Schwächen unserer eigenen politischen Gegenwart. Insbesondere die Philosophie kann dies nicht tun, über ihre Gegenwart hinausspringen und sozusagen im Tigersprung im Morgen landen und eine Art Vision der Welt von morgen entwerfen. Die Philosophie ist der Versuch, die eigene Gegenwart zu begreifen, und indem sie das versucht, läuft sie den politischen Ereignissen zwangsläufig gleichsam wie ein Schatten hinterher. Zitat: Als der Gedanke der Welt erscheint sie, die Philosophie, erst in der Zeit, nachdem die Wirklichkeit ihren Bildungsprozess vollendet und sich fertig gemacht hat. Wenn die Philosophie ihr Grau in Grau malt, dann ist eine Gestalt des Lebens alt geworden und mit Grau in Grau lässt sie sich nicht verjüngen, sondern nur erkennen. Die Eule der Minerva beginnt erst mit der Dämmerung ihren Flug. Ende des Zitats, ein berühmtes Zitat. Sie werden es schon mal gehört haben wahrscheinlich. Auch die Rechtsphilosophie kommt also in gewisser Weise zu spät. Und sie muss sich, auch wenn sie auf Zukunft spekulieren mag, zunächst auf dasjenige konzentrieren, was da ist. Sonst verfehlt sie die Zukunft umso sicherer, könnte man ergänzen. Das, was ist, zu begreifen, ist die Aufgabe der Philosophie, denn das, was ist, ist die Vernunft. Dieser Satz Hegels, auch aus dieser Vorrede zur Rechtsphilosophie, ist später als ein Festhalten am politischen Status quo interpretiert worden. Das, was ist, zu begreifen, ist die Aufgabe der Philosophie, denn das, was ist, ist die Vernunft. Es ist so verstanden worden, als habe vernünftig in diesem Satz heißen sollen, das, was ist, ist wünschenswert. So wie es ist, ist es wünschenswert. Liest man die fraglichen Zeilen im Kontext, also diesem Plädoyer für Realismus sozusagen, ist es aber ziemlich klar, wogegen sich diese Zeilen richten. Hegel will von der Wirklichkeit ausgehen und die Form recht, gerade unter dem Gesichtspunkt der durch diese Form vorhandenen oder vielleicht ja auch noch nicht vorhandenen Freiheitsverwirklichungsmöglichkeiten, er will das Recht als Realität verstehen. Wir haben nichts von einer imaginären Idee von der Form Recht, die sich als Recht, und zwar von der Form her, gar nicht wirksam denken lässt, weil sie allenfalls eine Vision von irgendeinem möglicherweise historisch nie wirklich werdenden Morgen geben kann. Wir haben also nichts von einer imaginären Idee von der Form Recht, die sich als Recht überhaupt nicht wirksam vorstellen ließe, die also als Recht gar nicht funktionieren könnte, sondern eben nur als diese Vision im Raum stehen könnte. Philosophie und gerade politische Philosophie darf in diesem Sinne nicht an ihrer Zeit vorbeidenken. Mit diesem doppelten Vorspann aus der Vorrede, wir müssen erstens von dem ausgehen, was da ist und was wirkliche Macht hat, und wir denken zweitens aus der theoretischen Perspektive stets eine Gestalt des Lebens, die alt geworden ist, wie es im Zitat hieß. Mit diesem doppelten Vorspann konzentriert sich Hegel in seiner Rechtsphilosophie dann ausdrücklich auf den Staat. Und er tut dies ausdrücklich gegen die romantische Vorstellung einer unmittelbareren Volksregierung, die quasi qua Freiheitsgefühl funktionieren könnte und auf den Staat ganz verzichten könnte. Wie Kant denkt Hegel das Recht einschließlich der Pflicht und lässt diese Pflichtüberlegung in der Institution namens Staat münden. Anders als Kant liefert Hegel aber, bevor er auf das Verhältnis von Recht und Freiheit eingeht, zunächst einmal eine neue, nämlich eine historische Bestimmung dessen, was Recht ist. Also eine historische Definition des Rechtsgesetzes, die auf die Vernunftform als Kategorie zunächst gänzlich verzichtet. Das Recht ist nicht primär definiert als Vernunftform bei Hegel, sondern es ist gebunden an die Form Staat. Zitat: Das Recht ist positiv überhaupt, a, durch die Form in einem Staat Gültigkeit zu haben, schreibt Hegel. Und diese gesetzliche Autorität ist das Prinzip für die Kenntnis desselben, die positiven Rechtswissenschaften. B, dem Inhalte nach, erhält dieses Recht sein positives Element, alpha, durch den besonderen Nationalcharakter eines Volkes, die Stufe seiner geschichtlichen Entwicklung und den Zusammenhang aller der Verhältnisse, die der Naturnotwendigkeit angehören. Beta, durch die Notwendigkeit, dass ein System eines gesetzlichen Rechts die Anwendung des allgemeinen Begriffs auf die besondere, von außen sich gebende besondere Beschaffenheit der Gegenstände und der Fälle enthalten muss. und Gamma durch die für die Entscheidung in der Wirklichkeit erforderlichen letzten Bestimmungen. Ende des Zitats. Das Recht ist, mit anderen Worten, halten wir uns an diese nüchterne, sehr konkretistische, sozusagen institutionenbezogene Definition, als Form überhaupt historisch. Es ist an den Staat gebunden, den es historisch nicht immer gab. Und es ist an ein Rechtssystem gebunden, das all diese Leistungen auch erbringen kann. Es ist relativ auf einen Nationalcharakter, geschichtliche Umstände, Naturnotwendigkeiten und so weiter. Und es ist in seinen Inhalten, die historisch und gesellschaftlich passen, anwendungsgeeignet und durch Entscheidungen ausbestimmbar sein müssen, relativ, wandelbar. Mit dieser historischen Relativität, zum einen der konkreten Rechtsregeln, dann aber eben auch der ganzen Form Namensrecht, tut sich ein erster Unterschied zwischen Kant und Hegel auf. Dort haben wir Kant den Denker des Staatsrechts als einer Vernunftform, welche Individualfreiheit mit der Freiheit von jedermann zusammenbringt. Sie erinnern sich. Und hier haben wir Hegel den Denker des Rechts als eine Entscheidungsaufgabe, als eine Aufgabe der Verwirklichung. Die Idee des Rechts ist die Freiheit, heißt es auch bei Hegel. Diese Freiheit steht konkret jedoch auch im Recht, in seinen ganzen historisch wandelbaren Gestalten, erst einmal auf dem Spiel. Und sie steht vielleicht sogar aus, je nachdem, wie das historisch gegebene Recht einer Zeit, eines Volkes oder wie auch immer beschaffen ist. Und diese Freiheit muss als Freiheit wirklich da sein können, qua Recht. Ein Zitat aus dem Text: Die Idee des Rechts ist die Freiheit, und um wahrhaft aufgefasst zu sein, muss sie in ihrem Begriff und in dessen Dasein zu erkennen sein. Anders als Kant verankert Hegel das, was er das Recht nennt, den Begriff und die Verwirklichung des Begriffs Recht, also nicht in einer Welt, die gleichsam einfach da ist und auf die das Postulat der Vernunft sich bezieht, sondern er verankert das Recht, den Begriff und die Verwirklichung des Begriffs Recht, in einer historischen Wirklichkeit, die stets im Werden ist. Die stets noch im Werden ist, müsste man sagen, und in der das Recht, die Existenzform und der wirkliche Bestand der Rechtsidee, per se problematisch ist. In der Vernunftphilosophie Kants tut sich eine solche problematische Dimension der Verwirklichung von Recht gar nicht auf. Oder sagen wir so, Kant schweigt sich über dieses Problem der Verwirklichung weitgehend aus. Politik muss aus der Sicht der kantischen Philosophie eben so vernünftig werden, wie die Philosophie es schon ist. Hegel hingegen macht genau die Differenz zwischen Idee und Verwirklichung zur Sache der Philosophie. Und diese Differenz, das Verwirklichungsproblem, ist dann eine Sache, bei der die Vernunft gleichsam nicht mehr Herr im eigenen Hause ist, sondern wo sie immer schon einsetzen muss bei dem, was historisch bereits da ist, wo die historischen Grenzen liegen und wo sie sich verstricken muss in die Frage danach, was historisch überhaupt noch nicht Wirklichkeit geworden ist und möglicherweise auch nicht Wirklichkeit werden kann. Was vielleicht in der Gegenwart, in der Umgebung des philosophischen, des rechtsphilosophischen Nachdenkens erst noch um Verwirklichung ringt. So könnte man das ausdrücken. Also dieses Problem, die Differenz, die Kluft zwischen Idee und Verwirklichung und die Frage nach dem, was erst noch zur Verwirklichung ansteht, wäre die eigentliche philosophische Frage. Und die Vernunft hätte sich auf diese Frage zu konzentrieren. Für Hegel-Neugierige und Hegel-Kenner merke ich nur an, dass Hegel, der ja nichts anderes tut, als den Vernunftbegriff selbst in dieses Problem einer stets noch ausstehenden Verwirklichung von Freiheit hineinzuversetzen, auch seinen Philosophiebegriff entsprechend dynamisiert hat. Also Hegel baut seinen gesamten Philosophiebegriff um, damit er diesem Anspruch eines über sich hinaustreibenden Charakters der Freiheitsfrage, aber auch des Vernunftproblems angemessen fassen kann in seiner Philosophie. Hegel denkt nämlich die Philosophie auf überaus konsequente Weise sozusagen als Werdendes im Werden. Er hat ein ganzes System einschließlich einer Logik entwickelt, das dieser Prozessrelativität einschließlich Vergänglichkeit und sozusagen Zukunftsorientierung ohne Zukunftszugriff aller vermeintlichen stabilen Denkbezüge Rechnung tragen soll. Behandeln können wir diese recht anspruchsvolle und ausladende Philosophie des Werdens nicht, aber wir können betrachten, wie sich Hegel diese neue, sagen wir, Verwirklichungsrelativität und Mobilisierung, historische Mobilisierung der Rechtsform vorstellt. Recht ist positiv. Das hatte ich eben schon mit diesem langen, nüchternen Zitat angesprochen. Und Recht ist damit sozusagen ohne Rest geschichtlich. Als Begründer dieser Perspektive lobt Hegel Montesquieu. Sie erinnern sich, wie Montesquieu mit der kühlen Perspektive des Vergleichs der Staatsformen, und zwar des Vergleichs einschließlich der konkreten sozialen, sittlichen, klimatischen Umstände, denen diese Rechtsformen in funktionaler Weise gerecht werden sollen oder die Staatsformen auch in funktionaler Weise gerecht werden sollen, dieser Gedanke einer geschichtlichen Relativität der Rechtsformen, diesen hatte Montesquieu etabliert, für die moderne neu etabliert, kann man sagen. Und Montesquieu hatte auch schon gezeigt, dass geschichtliche Relativität natürlich ein Stück weit auch heißt geschichtliche Positivität. Gerade aus dieser Vergleichsperspektive wurde indirekt sehr deutlich klar, alles ist nur gesetzt, nicht notwendig, entwickelt sich auch in unterschiedlichen Regionen unter unterschiedlichen historischen oder klimatischen Bedingungen durchaus unterschiedlich. Und möglicherweise gibt es sogar verschiedene Optima, aber Sie erinnern sich, Montesquieu hatte im Prinzip aus guten Gründen für die Monarchie mit ihrer sozusagen rechtslastigen Form der Regierung, also rechts jetzt im Sinne von rechtsformlastigen Form des Regierens, optiert. Gleichwohl reicht nun aus Hegels Sicht diese bloße Diagnose einer historischen Relativität der Rechtsform nicht aus. Hegel kommt es nun vielmehr auf die Spannung an, die der Gesichtspunkt der Freiheit in diese Problemstellung des historisch wandelbaren Rechts hineinbringt. Rechtliche Verhältnisse in ihrer jeweiligen historischen Beschaffenheit und vielleicht auch in ihrem Wandel bloß beschreiben, heißt noch nicht aus Hegels Sicht, die Rechtsfrage zu begreifen oder zu stellen, nämlich die Rechtsfrage, die sich stellt mit dem aufklaffenden Problem einer allgemeinen Rechtfertigung oder Rechtfertigbarkeit ganz bestimmter jeweils konkreter Rechte im historisch konkreten Jetzt oder auch im Jetzt einer geschichtlichen Vergangenheit. War das römische Recht mit seinen teils grausamen Regelungen, mit Versklavung und Fleischpfand und so weiter, war das römische Recht vernünftig, fragt Hegel beispielsweise und liefert sich an diesem Punkt eine heftige Diskussion mit dem Rechtshistoriker Gustav Hugo, aber auch mit Kant. Vom Standpunkt des formalen Staates und des Staatsrechts als rationale Vereinbarung der Freiheiten wohl schon, müsste man sagen. Oder falls nein, würde wohl ein Kant die Forderung aufstellen, die römische Republik hätte eben gemäß der Idee einer vernünftigen Gesetzgebung geordnet werden sollen. Kann aber ein Rechtssystem überhaupt vernünftig sein, wenn man die Freiheitsfrage ernsthaft an es richtet, fragt Hegel. Und seine Antwort lautet nein. Das Verwirklichungsproblem wird man im Medium des Rechts niemals los. Recht ist stets in eine Verwirklichungskluft gestellt und kann allenfalls, kantisch gesprochen, eine Verstandeslogik aufbieten, die am Problem der Freiheit letztlich aber immer wieder neu scheitern muss. oder die jedenfalls der Idee der Freiheit allenfalls partiell gerecht werden kann, wenn auch möglicherweise immer besser. Also es gibt natürlich freieres und unfreieres Recht und da sieht Hegel auch eine historische Entwicklung, die durchaus in Richtung auf immer mehr Freiheit geht. Aber das Entscheidende ist, letztlich ist die Form Recht in diese Verwirklichungskluft immer gestellt und sozusagen von einer Unmöglichkeit in Sachen Freiheit gezeichnet. Vernunft in Wirklichkeit tritt in die Äußerlichkeit des Daseins, schreibt Hegel, und worauf es ihm ankommt, ist, dass mit diesem Hinaustreten in die Äußerlichkeit des Daseins die Vernunft eines Gesetzes schon durch die Form des Gesetzseins und durch die Aufgabenstellung des Wirksamwerdenmüssens in der Realität, in der äußeren Realität, nur noch gebrochen, nur noch als Spannung und letztlich nur noch als Ausstehen von Vernunft zu erfahren ist. Die Menschen können im Recht nicht frei sein, und also nicht ganz frei sein jedenfalls, und das Gelten des Rechts kann wiederum nicht von dem subjektiven sich frei finden der Menschen letztlich abhängig gemacht werden. Gewalt ist stets nötig, um Recht durchzusetzen, und man muss in gewisser Weise akzeptieren, dass die Menschen, wenn man die Form Recht betrachtet, eben nicht aus Freiheit oder aus wohlverstandener Vernunftfreiheit folgen, sondern nach Hegel folgen die Menschen dem Recht eher aus einer Mischung von Furcht, widerstreitender innerer Überzeugung, Glauben, Zutrauen und gesundem Menschenverstand. Dieser Gedanke ist klar gegen diese kantische Gleichsetzung von Vernunft und Recht und Freiheit gerichtet. Man muss es akzeptieren, auch wenn es sozusagen vom Vernunftstandpunkt, vom philosophischen Standpunkt aus immer neu unerträglich ist, dass die Form Recht mit dem Freiheitsgedanken historisch wirklich nie hundertprozentig zusammengebracht werden kann. Es muss befohlen werden in der Welt, schreibt Hegel, dass es mit dem Übereinbringen der Individualfreiheiten wirklich klappt und nicht nur abstrakt zusammengedacht werden kann, sozusagen. Daher gibt es am Gesetz, und zwar unvermeidlicherweise, die Seite der unendlichen Zufälligkeit, heißt es bei Hegel. Wir würden vielleicht sagen, es gibt am Recht im Hinblick auf die Freiheit eine unvermeidliche Seite von bitterer Kontingenz. Denn es haftet am Recht immer auch ein unaufhebbares oder unaufgehobenes Moment, der nicht vernünftigen oder sonst wie gerechtfertigten, sondern eine mit der Sache der Freiheit und Vernunft kollidierenden, einer rohen, einer die Freiheit negierenden Gewalt, gegen die etwas im Menschen auch rebellieren muss. Wie definiert nun Hegel das Recht? Wir müssen genau hinsehen, denn wir haben bei ihm durchaus eine gewisse Ähnlichkeit zur kantischen Definition, aber eben doch auch jene entscheidende Verschiebung, sofern die Freiheit und die Vernunft zwar gleichsam im Gesetz stecken, wie bei Kant, in diesem konkret jedoch stets zugleich auch ausbleiben müssen. Hegels Ausgangspunkt ist nicht die gesetzliche Vereinigung der Freiheiten, wenn er jetzt das Recht definiert, sondern er geht etwas anders gelagert vom Willen aus. Vom Willen, der frei ist oder jedenfalls frei sein müsste, sollte. Und Hegel definiert, eine ganz knappe Definition, das Rechtssystem ist das Reich der verwirklichten Freiheit. Das Rechtssystem ist das Reich der verwirklichten Freiheit. Das könnte man fast so lesen wie bei Kant. Das hieße dann so etwa, das Recht ist die Form, in der die Freiheit der Willkür eines jeden mit jedermanns Freiheit nach einem allgemeinen Gesetz zusammenbestehen kann. Das Rechtssystem ist das Reich der verwirklichten Freiheit. Dieser Satz ist jedoch für die Vorstellung einer nur relativen Freiheitsverwirklichung offen. Das Rechtssystem ist das Reich dessen, was bisher hier und jetzt an Freiheit zu verwirklichen war, könnte man auch sagen. Die Vereinbarung der Freiheiten aber steht aus. Sie wird zum Unendlichen, zum in sich konflikthaften und eigentlich auch zum unmöglichen Projekt, weil Verwirklichung eben diese Art von Verendlichung gegenüber der unendlichen Idee der Freiheit impliziert. Also auch hier ist das Schlüsselwort die Verwirklichung, die Bindung an das Kontingente, an das Raue, an das zu, also sozusagen nur im Modus der Überwindung erträglichen von Realität. Man könnte zu Hegels allgemeiner Rechtsdefinition dieser ganz knappen Formel, das Rechtssystem ist das Reich der verwirklichten Freiheit, noch viel sagen. Ich kürze das ab und weise für heute nur auf zweierlei ausdrücklich hin. Das habe ich eben quasi implizit schon angedeutet, aber ich hebe es nochmal heraus. Erstens spielt, wie Sie gehört haben, bei Hegel der freiheitliche Wille eine entscheidende Rolle und in der Tat ist der Wille der Individuen gleichsam der Ort, an dem die Vernunftseite des Rechtsgesetzes mit der rohen Seite des Rechts zusammentrifft und sich, und zwar genau dort, wo es mit der Verwirklichung der Freiheit noch hapert, mit dem Gesetz reibt, sozusagen. Konkrete Freiheit entsteht mit dem Tun des Willens. Hier kann Selbsteinschränkung möglich und gewollt sein. Also insofern kann auch Hegel diese Form der Autonomie denken. Es ist nur eine Form, die sozusagen ihren Preis hat. Hier kann also in diesem Tun des Willens Selbsteinschränkung möglich und gewollt sein. Hier aktualisiert sich aber auch immer wieder neu das Begehren nach Freiheit. Und zwar historisch-politisch. Nicht als Begehren gegen die Vernunftseite des Gesetzes, sondern als ein vernünftiges Aufbegehren gegen die Kontingente, die zufällige und wenn man will, die stets falsche, die zur Überwindung anreizende Seite des Gesetzes, also gegen die Seite, die sozusagen hinter dem Anliegen der Freiheit zurückbleibt. Zweitens ist auch das sehr interessant, wenn man jetzt, wenn Sie sozusagen Ihr Kantbild nochmal rauskramen, zweitens ist die Rolle der Triebe, der Bedürfnisse, aller Regungen, die der formalen Figur der Vereinbarung der Freiheiten durch ein freies Gesetz bei Hegel eine ganz andere als bei Kant. Also die Triebe, die Bedürfnisse, diese der formalen Vereinbarungsfigur gegenläufigen Dimensionen werden bei Hegel in ein ganz anderes Licht gerückt als bei Kant. In den Trieben steckt für Hegel nicht bloß die hinter der Vernunft zurückbleibende Sinnlichkeit, sondern stets auch etwas Richtiges. Eine und sei es noch unbestimmte Forderung, der das Recht, und das heißt das Recht in politischer Hinsicht, das Recht einer Gegenwart, die geschichtlich gesehen nicht genügen kann, quasi sich stellen muss. Rohes Triebleben erfordert nach Hegel zwar Bildung. Rein aus dem Bauch heraus kann nichts Vernünftiges entstehen, auch keine Verwirklichung von Glück und Freiheit. In der Hinsicht polemisiert Hegel auch durchaus gegen so bestimmte schwülstige Romantizismen. Aber es gibt dennoch eine Art Wahrhaftigkeit in den Bedürfnissen der Menschen. Genauer in den noch unverwirklichten Anzeichen oder in den Anzeichen noch unverwirklichter Freiheit, die in den Bedürfnissen der Menschen stecken und um die das Recht sich kümmern muss oder kümmern können müsste. Die Triebe sollen nicht verschwinden, sie sollen als das vernünftige System der Willensbestimmung sein, heißt das in der Hegelschen Sprache und erfordert sie so, sie, die Triebe, so, nämlich als vernünftiges System der Willensbestimmung zu fassen, das ist der Inhalt der Wissenschaft des Rechts. Lassen wir es für heute dabei bewenden. Sie merken, wie Hegels Umakzentuierung des Zusammenhangs von Rechtsform, Freiheit und Vernunft unserem gesamten Themenkomplex eine andere Wendung gibt. Die Geschichte, die Verwirklichungsfrage treibt nun das Recht voran, treibt die Rechtsform vor sich her, könnte man sagen. Im Zeichen der Freiheit wird das Recht in eine Logik des Ungenügens und der historischen Überbietung gestellt. Diesen sozusagen neuen Druck, der auf der gesamten Rechts- und Freiheitsthematik liegt, spiegelt bereits die Revolutionsdebatte. Komplex entfaltet wird das aber insbesondere dann im Hegelschen Ansatz. Zu sehen ist hier, wie die unmissverständliche Verkopplung von noch unverwirklichter Freiheit und einem in sich konfliktstarken Willen sowie das neue Vernunftgewicht der Bedürfnisse, aus denen sich ein Anrecht gegen das Recht ergibt, einen anderen und in vielem neuen Diskurs rund um das Recht, die Rechte und auch rund um die Verfassungsfrage sowie möglicherweise auch um das Privatrecht und andere Rechtsfelder umreißt. Wir werden uns Hegels konkrete Vorschläge beim nächsten Mal noch etwas genauer ansehen und dabei dann auch das Positivitätsproblem, das, was ich schon angedeutet habe, wie positionieren wir denn eigentlich Vernunftrecht, Positivierung, das war ja der zweite große Einschnitt, über den ich so anfangs gesprochen hatte, das gucken wir uns dann nochmal an und wir können dann das Positivitätsthema an der Folie des Hegelschen Textes und auch an den Junghegelianern, die auf Hegel reagiert haben, dann vielleicht noch etwas deutlicher von dem Vernunftrechtsthema unterscheiden, das hier mit dieser Problematik der Verwirklichung ein Stück weit zu verblassen beginnt. Für heute nur noch die Zusammenfassung. Erstens, mit der amerikanischen Verfassungsdebatte und dem französischen Revolutionsrecht ist es weniger eine mehr oder weniger doch geschichtsenthobene und ortsunabhängige transzendentale Metaphysik, die für die Vernünftigkeit der Form des Rechtsgesetzes bürgt. Es ist vielmehr das Hier und Jetzt eines Wir, einer pathetischen Stimme der Unterdrückten, die sich gleichsam die Rechtsform aneignet und mit dem Gestus der Erstmaligkeit sich nun im Recht artikuliert. Zweitens, dem neuen Unmittelbarkeitspathos der Volkssouveränität entspricht eine neue verfassungsrechtliche Textgattung, die Deklaration als Deklaration von Freiheit und Unabhängigkeit von jeder bereits vorhandenen Macht, und zwar als Deklaration, die sozusagen durch die Stimme des Volkes oder der Nation selbst verkündet wird. Im Falle der Staaten der amerikanischen Konföderation ist diese bereits vorhandene Macht die englische Krone. Die Deklaration verkörpert aber auch, als was das neue Verfassungsrecht sich der Form nach verstehen will, nämlich als der pathetische Ausdruck des Volkes, des Volkswillens, und zwar der Ausdruck des Volkes als des eigentlichen Souveräns. Das Volk spricht gewissermaßen alle an in diesen Deklarationstexten. Es richtet sich an die Menschheit. Es spricht aber auf sehr interessante Weise, und da haben wir diese Autonomiefigur in einer ganz anderen Variante als bei Kant vor uns, es spricht auch sozusagen zu sich selbst. Es verpflichtet sich selbst, könnte man sagen, auf das soeben hiermit selbst postulierte Gesetz als seine genuine eigene Vernunftform. Und, das war ein wichtiger Unterschied zu Kant, in dieser Deklaration verpflichtet es sich auf die Konkretisierung dessen, was mit dieser Vernunftform gemeint sein soll. Das heißt konkret auf Bedürfnisse, Natur etc. Rousseau ist hier also, auch wenn es sich ebenfalls um eine solche Autonomiefigur handelt, die im Gesetz seine sozusagen Grundform findet, Rousseau ist hier auf gewisse Weise wichtiger als Kant. Das Volk verspricht sich selbst etwas im Medium dieses Gesetzes, eines Gesetzes, das im Grunde nicht der Ratio der Beherrschung, sondern gleichsam der Logik der Selbstverständigung des Volkes über seine Bedürfnisse dienen soll. Drittens, Revolutionsrecht ist kein reines Naturrecht. Auch wenn naturrechtliche Motive, etwa die natürliche Freiheit aller, die Unveräußerlichkeit der Menschenrechte etc., die Semantik der neuen Verfassungen und vor allem der Grundrechtsteile prägen. Revolutionsrecht hat vielmehr auch vernunftrechtliche Züge und dokumentiert vor allem einen scharfen Sinn für die eigene Positivität. Es feiert sich und seine Bedeutung gleichsam explizit in dieser Eigenschaft neu gesetztes Recht, auch von der Form her qualitativ ganz neues Recht zu sein. Gleichwohl ist das Revolutionsrecht genau an diesem Punkt, nämlich an der Frage änderbar oder ewig, eine durchaus schwankende Sache. Das zeigt die Argumentation, die paradoxe Argumentation Babeufs und der Babeufianer. Das Volk als Souverän kann sich, das war ja Babeufs Argument gewesen, positiv nicht mehr gegen die Revolution, weil es sich nicht mehr positiv gegen die eigene Freiheit entscheiden kann. Die Rechtsetzung wird durch dieses Argument gleichsam vor sich selbst geschützt, also die revolutionäre Rechtsetzung. Revolutionsrecht erschöpfte sich demgemäß in der vernünftigen Einmaligkeit seiner selbst, so könnte man das etwas zuspitzen. Das ist natürlich eine Grenzfigur, die auch nicht wiederholbar ist. Und insofern markiert die Französische Revolution tatsächlich eine ganz singuläre Phase dieser Konvergenz von Naturrecht, Vernunftrecht und diesem Setzungspathos. Viertens, nicht direkt, aber indirekt findet das revolutionär-postrevolutionäre Schwanken zwischen Hoffnung und Enttäuschung an der realen Rechtsform, an den historischen Möglichkeiten der realen Rechtsform, eine Entsprechung in der Hegelschen Philosophie. Wie Kant sieht Hegel das Rechtsgesetz als singuläre Form der Verbindung von Vernunft und Freiheit, und er privilegiert es auch gegenüber anderen Formen. Wie Montesquieu und Rousseau sieht Hegel es aber zugleich als historisch relativ und akzentuiert die Positivität jeglichen Rechts. Zum Dreh- und Angelpunkt macht Hegel anders als Kant und konsequenter als Rousseau die Verwirklichungsfrage. Hegels Definition: Das Rechtssystem ist das Reich der verwirklichten Freiheit. Diese Verwirklichung steht aus. Sie steht der Freiheit nicht nur aufgrund bestimmter Vernunftdefizite der eigenen historischen Verhältnisse, sondern prinzipiell im Wege, sofern es um die Rechtsform geht. Im Recht und im Rechtsstaat, könnte man zugespitzt sagen, finden weder Freiheit noch Vernunft ganz zu sich. So Hegel. Die Verwirklichung bleibt damit eine Aufgabenstellung mit radikal ungewissem Ausgang, könnte man sagen, eine Aufgabenstellung, die radikal auf Geschichte verweist. Soweit für heute, und da geht es nächstes Mal weiter.